SWR aktuell Wirtschaft.
Mit Alexander Winkler.
Der 23. Dezember ist eigentlich der Tag, an dem der Einzelhandel abends seine Ladentüren schließt und quietschzufrieden seinen Umsatz aus dem Weihnachtsgeschäft zählt. Erst im vergangenen Jahr stand unterm Strich ein Rekordumsatz von knapp 103 Milliarden Euro. Doch im Corona-Jahr ist alles anders. Rekorde knackt nur der Online-Handel. Ladengeschäfte sind seit Wochen zu und viele Läden können die Krise am Ende wohl nicht überleben. Das warnt der Handelsverband Deutschland. Mark Havert ist Professor für E-Commerce am Institut für Handelsmanagement. Herr Havert, trägt an dieser Krise im stationären Handel alleine Corona die Schuld oder hat sich der Trend zum Online-Handel in der Pandemie einfach beschleunigt?
Also meiner Meinung nach sehen wir jetzt quasi nur eine etwas beschleunigtere Entwicklung von dem, was schon seit langem zu beobachten ist. Also vom Prinzip her, der Trend zum Onlinehandel, den gibt es ja schon seit einigen Jahren. Und insofern beschleunigt Corona diese Entwicklung momentan einfach nur.
Jetzt hat der Handel ja durchaus eine Zeit lang gehabt, um sich vorzubereiten. Klar, der Lockdown im Frühjahr war ein Schock, dass der Handel damals nicht vorbereitet war, ist also vielleicht noch verständlich. Doch jetzt im zweiten Lockdown, im Weihnachtsgeschäft, gewinnt man schnell den Eindruck, es hat sich auch seither nichts getan. Läden sind immer noch nicht im Netz zu finden oder haben zumindest keinen Online-Shop. Selbst wer versucht, lokal zu bestellen, der scheitert schnell. Verschläft der Einzelhandel da das Internet immer noch?
Das muss man differenziert betrachten. Der Einzelhandel besteht ja eben nicht nur aus großen Unternehmen, sondern eben auch aus einer Vielzahl von kleineren und mittleren Unternehmen. Und für die ist es natürlich eine Wahnsinnsherausforderung, das Geschäft, das klassische stationäre Geschäft in den Online-Bereich zu übertragen. Also die Daten müssen aufbereitet werden, es müssen Produktinformationen hinterlegt werden und das zusätzlich zum normalen Geschäftsbetrieb zu bewerkstelligen, das ist gerade für die kleineren natürlich eine ganz, ganz große Herausforderung. Auf der anderen Seite muss man natürlich aber auch klar festhalten, dass auch die größeren Unternehmen Probleme haben mit der Digitalisierung und dem Wechsel hin zu Online. Es ist kein Geheimnis, dass viele Unternehmen den Online-Kanal anfangs sehr stiefmütterlich behandelt haben und entsprechend ja den großen Marktplätzen wie Amazon, Zalando oder Otto erstmal das Feld überlassen haben und jetzt natürlich dann aus einer Position der Schwäche heraus versuchen müssen, die Vorteile, die sich diese Marktplätze über Jahre oder Jahrzehnte ja erarbeitet haben, jetzt irgendwo noch auszugleichen. Und jetzt kommt auch noch Corona hinzu und Krisen haben die unangenehme Eigenschaft, dass Menschen sich an etwas klammern, das sie kennen. Sie wollen also Bewährtes haben, Sicherheit. Und das verstärkt zusätzlich aber auch bei vielen den Drang, eben bei den Online-Größen zu kaufen, die sie eben schon seit Jahren kennen. Und das sind dann natürlich wieder die großen Player, Amazon, Zalando, Otto und Co.
Das heißt, was müsste eigentlich passieren, um diesen Trend umzulenken und einzelne Händler zu stärken? Was schwebt Ihnen da vor?
Das ist eine ganz, ganz schwierige Frage und die Frage, die damit auch immer ein bisschen einhergeht, ist es nicht vielleicht mittlerweile auch schon zu spät dafür und wir müssen uns langsam mit dem Gedanken anfreunden, dass es zu einer wirklich großen Veränderung im Einzelhandel kommen wird. Ich vergleiche das immer ganz gerne so ein bisschen mit den Kutschen. Vor noch nicht allzu langer Zeit sind wir mit Kutschen noch durch die Gegend gefahren. Dann kamen die ersten Automobile. Das heißt, die Mobilität hat sich grundlegend verändert. Und in einigen Bereichen muss man vielleicht jetzt auch einfach sagen, okay, auch der Handel steht vor einer entsprechenden großen Transformation, was dazu führen wird, dass sich das klassische Bild, das wir vom Einzelhandel haben, mit vielen kleinen Einzelhändlern, mit Fußgängerzonen, die gefüllt sind mit Einzelhandelsgeschäften, dass sich das grundlegend vielleicht ändern wird. Denn das Problem, was der Einzelhändler, der kleinere Einzelhändler ja vor allen Dingen hat, ist, im Internet stehen sie alle in Konkurrenz zu den großen Playern. Wir sind eben nicht nur, wie ich vorhin ja meinte, an Sicherheit geknüpft, sondern eben auch an den Preis natürlich und an Lieferkomfort und an Schnelligkeit. Und das können viele Händler in der Form, wie die großen Spieler am Markt das momentan machen, gar nicht richtig bewerkstelligen. Das heißt also, da wird es höchstwahrscheinlich zu ganz gravierenden Einschnitten kommen. Die einzige Chance, die meiner Meinung nach momentan den kleineren Händlern bleibt, das ist, zu versuchen, eine eigene Marke aufzubauen im Sinne von diesem lokalen Vorteil, den sie haben. Sie sind vielleicht lokal ein bisschen bekannt und zusätzlich haben sie hohe Beratungskompetenz, dass sie diese Faktoren für sich versuchen zu nutzen und eben dieses Betreuungsangebot, das sie in den Filialen leisten können, auch ein Stück weit online abbilden können.
Das klingt nicht unbedingt nach einer einfachen Herausforderung, die da Händlerinnen und Händler haben. Was wäre denn Ihr Tipp für einen stationären Einzelhändler im Ladengeschäft, auch weiterhin sich gegen Online-Riesen durchsetzen zu können?
Ja, das ist eine Frage, die häufiger kommt. Und letzten Endes kann ich immer nur sagen, es geht jetzt nur noch darum, das eigene Profil wirklich zu stärken, seine eigenen Stärken richtig herauszuarbeiten. Und das sind eben lokale Präsenz auf der einen Seite und Beratungskompetenz auf der anderen. Und das ist ein großer Vorteil gegenüber den großen Playern, die nicht die Kompetenz in der gesamten Sortimentstiefe aufweisen können, die auch logischerweise nicht lokal vertreten sind. Das heißt also, hier ergeben sich noch wirklich zwei Punkte, wo man als klassischer Einzelhändler versuchen kann, hervorzustechen und so eben noch Kunden dazu zu bewegen, eben nicht zu den großen Playern auszuweichen.
Sagt Marc Havard, Professor für E-Commerce am Institut für Handelsmanagement. Herr Havard, vielen Dank für das Gespräch.
Sehr gerne, vielen Dank.
Die Lufthansa hat sich nach monatelangen Verhandlungen mit der Pilotengewerkschaft Cockpit auf einen neuen Krisentarifvertrag geeinigt. Das teilte die Gewerkschaft am Mittag mit.
Mit der neuen Krisenvereinbarung wird die bisherige Kurzarbeiterregelung verlängert. Die Lufthansa kann ihre Piloten nun bis Ende nächsten Jahres in Kurzarbeit schicken. Darüber hinaus sollen mehr Piloten in Teilzeit gehen und dadurch weniger verdienen. Außerdem werden Tariferhöhungen ausgesetzt. Im Gegenzug verpflichtet sich die Lufthansa, auf betriebsbedingte Kündigungen zu verzichten. Die Krisenvereinbarung läuft bis Ende März 2022 mit der Option auf eine Verlängerung um 3 Monate. Nach Angaben der Pilotengewerkschaft Cockpit spart die Lufthansa dadurch 450 Millionen Euro. Die Verhandlungen zwischen Cockpit und der Lufthansa waren langwierig und zäh. Lufthansa-Chef Carsten Spohr hatte mehrfach damit gedroht, 1000 Piloten zu entlassen, wenn kein Sanierungstarifvertrag zustande kommt. Tamara Land, SWR Wirtschaftsredaktion.
Sie sollen sich jahrelang unerlaubt bei ihren Preisen abgesprochen haben und Kostensteigerungen somit an Kunden direkt weitergegeben haben. 5 Aluminiumschmieden und 10 verantwortliche Mitarbeiter sollen deswegen Bußgelder in Höhe von insgesamt 175 Millionen Euro bezahlen. Diese hat das Bundeskartellamt in Bonn gegen sie verhängt.
Immer wieder haben sich leitende Mitarbeiter der Aluminiumschmieden getroffen und dabei über ihre Kosten gesprochen. Davon ist das Bundeskartellamt überzeugt. Die Beteiligten hätten das gemeinsame Ziel gehabt, selbst möglichst keine Nachteile durch steigende Kosten zu erleiden, sondern alles auf die Kunden abzuwälzen, sagte Kartellamtspräsident Andreas Mund in Bonn. Die Schmieden in Meinerzhagen, Emmingen-Liptingen, Singen-Hohentwiel, Krefeld und Brand-Erbisdorf zählen zu ihren wichtigsten Kunden, unter anderem Zulieferer und Hersteller aus der Autoindustrie und aus dem Motorradbereich. Insgesamt spricht die Bonner Kartellbehörde von 23 Treffen der beteiligten Aluminiumschmieden zwischen den Jahren 2006 bis 2018. Den Stein ins Rollen gebracht hatte ein weiteres Schmiedeunternehmen, das dank einer Kronzeugenregelung ohne Bußgeld davonkommt. Noch sind die verhängten Bußgelder von 175 Millionen Euro allerdings nicht rechtskräftig. Die Aluminiumschmieden und ihre Mitarbeiter können noch Einspruch einlegen, dann müsste das Oberlandesgericht Düsseldorf entscheiden. Jörg Sauerwein, Bonn.
Schon seit einer Weile wird darüber spekuliert, jetzt werden die Pläne wohl immer konkreter. Der Autokonzern Daimler treibt laut einem Pressebericht den Börsengang seiner Lastwagensparte voran. Geli Hensoldt berichtet.
Daimler-Chef Ola Källenius plane, die Lastwagensparte vom Unternehmen abzutrennen und bis frühestens Ende 2021 an die Börse zu bringen, berichtet das Handelsblatt unter Berufung auf Konzern und Finanzkreise. Auch ein Teilverkauf an einen Finanzinvestor sei denkbar. Ein Daimler-Sprecher wollte den Bericht gegenüber dem SWR nicht bestätigen und erklärte, Spekulationen kommentiere man nicht. Die Zeitung berichtete weiter, fix sei zwar nichts, die Planspiele in Stuttgart würden allerdings konkreter. Zuletzt machte die Corona-Krise dem Lastwagengeschäft von Daimler schwer zu schaffen. Der Betriebsgewinn der Daimler Truck AG brach ein, von Januar bis September auf 32 Millionen Euro. Das ist ein Minus von 99% im Vergleich zum Vorjahr. Auch in Deutschland sollen Jobs abgebaut werden. Einem Extremszenario zufolge könnte bei Daimler Trucks bis 2035 sogar die Hälfte der 30.000 Arbeitsplätze in Deutschland wegfallen.
Was ein Jahr, oder? Wir haben in dieser Sendung schon über die Krise im Einzelhandel gesprochen, daneben aber auch über den Lichtblick für Pilotinnen und Piloten bei der Lufthansa. Sprich, es ist ein Auf und Ab, das wir in ganz vielen Bereichen in der Corona-Krise fast durchgängig erleben. Relativ konstant aufwärts geht es dagegen aber schon seit Monaten wieder an der Börse. Klar, es gab den Corona-Crash im Frühjahr, aber seither hat der DAX eine echte Turbo-Erholung hingelegt. Erst recht, wenn man bedenkt, dass der Leitindex fast wieder das Niveau erreicht hat, das im Frühjahr unsere Börsenkollegen noch so beeindruckt hat.
Der DAX steigt und steigt auf immer neue Rekordhöhen.
So weit nach oben geklettert wie in dieser Woche ist der DAX, der deutsche Aktienindex, noch nie.
Filmreif auch der Auftritt des deutschen Leitindex DAX am Parkett der deutschen Börse.
Der DAX hat sein bisheriges Allzeithoch geknackt.
Die nächsten Rekorde sind für den DAX also schon in Reichweite.
Die Corona-Krankheit war zu Anfang ziemlich weit weg für die Akteure am Frankfurter Finanzplatz. Man glaubte, sie würde auf China begrenzt bleiben. Oder auf Asien, so wie es bei früheren Ausbrüchen von Coronaviren der Fall war. Die Einschätzung aber änderte sich. Spätestens als die Weltgesundheitsorganisation WHO den Corona-Ausbruch offiziell zur Pandemie erklärte, zur weltweiten Seuche.
Die Lage verdüstert sich. Die Gelassenheit der vergangenen Wochen ist wie weggeblasen.
So klang es plötzlich aus dem Börsenstudio. Und Finanzfachleute wie Martin Lück vom Vermögensverwalter BlackRock warnten.
Wahrscheinlich sind die Auswirkungen auf das Wachstum weltweit und natürlich auch auf eine weltoffene Volkswirtschaft wie Deutschland noch gar nicht wirklich abzuschätzen zu diesem Zeitpunkt. Voraussichtlich wird aber der Dämpfer stärker sein, als viele im Moment glauben.
Der massive Absturz des DAX hatte auch damit zu tun, dass Volkswirte die Auswirkungen der Pandemie so schwer in Zahlen fassen konnten. Ulrich Kater, Chefvolkswirt der DK Bank.
Wir haben ja noch nicht mal die richtigen Wirtschaftsdaten. Diese monatlichen Daten bringen einem nicht viel, wenn sich zweimal im Monat der Ausblick komplett für eine ganze Wirtschaft verändert.
David Kohl, Chefvolkswirt von der Bank Julius Bär.
Wie rechnen Sie aus, wenn Wirtschaftsbereiche auf einmal geschlossen werden, die normalerweise einen sehr stabilen Beitrag zum Konjunkturleben liefern?
Kein Wunder, dass die Stimmung an der Börse der Panik nahe kam. Vergleiche wurden gezogen zu früheren Krisen. Stefan Schafetter, Baader Bank.
Was wir jetzt in den letzten Tagen erlebt haben, das ist schon außergewöhnlich. Ich glaube, das letzte Mal war das eine Finanzkrise mit solchen Umsätzen, solchen Bewegungen nach unten.
Und dann, nach dem 40% Verlust, dann ging die große Erholung los. Ähnlich schnell wie vorher der Absturz. In den 4 Wochen von Mitte März bis Mitte April stieg der DAX rund 30%. Was war geschehen? Ulrich Kater, DK Bank.
Die Börsen ruhen auf der einen Seite auf der zeitlichen Begrenztheit der Corona-Krise. So tief sie auch ist, so sehr ist sie eben eher mit einer Naturkatastrophe vergleichbar, die irgendwann vorbei ist und wo man wieder aufräumen wird danach.
Das ist der eine Grund für den positiven Stimmungsumschwung.
Das zweite sind die staatlichen Unterstützungsmaßnahmen, die das Ganze abfedern und die auch sehr glaubwürdig sind. Also die Börse sieht schon, dass den Unternehmen und den privaten Haushalten schon eben eine Brücke gebaut wird, um das rettende Ufer jenseits des Corona-Flusses zu erreichen.
Zum Glück, heißt es an der Börse, ist Corona keine Krise, an der die Banken schuld sind oder Regierungen in südlichen Euro-Ländern, die ihre Finanzen nicht in den Griff bekommen.
Das hat viel mit der Natur der Krise zu tun.
David Kohl, Chefvolkswirt der Bank Julius Bär.
Dass es der Politik ermöglicht hat, solche Reaktionen zu machen, ohne viel Gegenwehr. Damit meine ich, dass die Krise eben von außerhalb der Wirtschaft herkam. Es war fast keiner schuld daran, was es natürlich extrem leicht macht, Kräfte zu mobilisieren. Es gibt nicht diese üblichen Widerstände, dass man vermutet, dass die Politikreaktion hier jemanden bedient, hier jemanden hilft, der vielleicht selbst an der Krise schuld war.
Das heißt, die Regierungspolitik, sie ist dieses Jahr ausnahmsweise mal ein Gewinner an der Börse.
Über die Turboerholung des DAX war das Konrad Busen. Es sind also nur noch ein paar Punkte, die der DAX braucht, um sein Allzeithoch von Jahresbeginn zu knacken. Ein paar davon macht er heute auf jeden Fall schon mal gut und das, obwohl die wirtschaftlichen Umstände gar nicht so positiv sind.
Einen Tag vor Heiligabend schüttelt der DAX alle Sorgen ab. Brexit, Virus, LKW-Chaos in Großbritannien, alles egal. Der DAX steigt um 1,3% und schließt bei 12.587 Punkten. Die Anleger sind Berufsoptimisten und hoffen, dass der Impfmarathon am Sonntag endlich startet. Das zuständige Paul-Ehrlich-Institut jedenfalls hat nun die ersten Chargen des Impfstoffs für Deutschland freigegeben. Heute sollen die ersten Chargen dann aus dem belgischen Produktionswerk auch tatsächlich nach Deutschland rollen. Die Aktien der Impfstofftüftler von BioNTech aber fallen um 2,5%, denn in Großbritannien ist wieder eine neue Virusvariante aufgetaucht und wieder soll sie noch ansteckender sein. Und wieder stellt sich die Frage, ob der Impfstoff von BioNTech dagegen hilft. Der britische Leitindex FTSE 100 schlägt sich angesichts dieser schweren Nachrichten wacker, plus 0,3%. Die Gespräche um einen Handelsdeal zwischen London und Brüssel rücken bei all diesen Diskussionen völlig in den Hintergrund. Das Wort Brexit kann an der Börse sowieso keiner mehr hören. Wirtschaftsexperten aber warnen, von Corona könnte sich die Wirtschaft wieder erholen. Der Brexit aber dürfte die britische Ökonomie auf mehr als 10 Jahre empfindlich schädigen. Viktor Goldka, ARD Börsenstudio, Frankfurt.
Und das waren die SWR aktuell Wirtschaftsnews mit Alexander Winkler. Die nächste Ausgabe gibt's wieder nach den Feiertagen am Montag, den 28. Dezember. Zwischen den Jahren sind wir also wieder wie gewohnt für Sie da. Bis dahin, schöne Weihnachten.